Westfalenpferde. Der Podcast rund um die westfälische Pferdezucht. Das Westfälische Pferdestammbuch steht seit 120 Jahren für Erfolg und Erfahrung. Es führt das Zuchtbuch für renommierte Reitpferde und zuverlässige Freizeitpartner. Aber auch Reitponys, Kaltblüter und viele weitere Rassen gehören dazu. In diesem Podcast geht es um die Arbeit des Westfälischen Pferdestammbuchs. Wer gehört zum Team? Wie züchte ich mein erstes eigenes Fohlen? Was passiert rund um eine Auktion?
Folge 27. Die Kunst, Pferde vor der Kamera richtig in Szene zu setzen. Mit dem Westfälischen Filmteam Guido und Frederik Reki von der Reki Media GmbH. Über 30 Online- bzw. On-Live-Auktionen hat das Westfälische Pferdestammbuch in den vergangenen Jahren jährlich durchgeführt. Hierzu wurde pro Jahr Foto- und Videomaterial von fast 1000 potenziellen Auktionskandidaten angefertigt. Vom Fohlen über den ungerittenen Youngster oder Köranwärter bis hin zum Reitpferd. Langjähriger Partner an der Seite des Auktionsteams am Westfälischen Pferdestammbuch ist die Reki Media GmbH. Sie sind dafür zuständig, für alle Auktionskandidaten Fotos und Videos aufzunehmen, diese zu be- und verarbeiten und anschließend online zur Verfügung zu stellen. Viele Tage im Jahr stehen sie hierfür in den Hallen oder auf den Reitplätzen am Westfälischen Pferdezentrum, um die Auktionskandidaten für potenzielle Kunden hier bestmöglich in Szene zu setzen. Das ist für alle Beteiligten nicht immer eine ganz einfache Aufgabe. Mein Name ist Britta Knaub und ich spreche heute mit dem Chef und Gründer der Reki Media GmbH, Guido Reki, und seinem Sohn Frederik über die Entstehung des Familienunternehmens, die Herausforderungen beim Filmen und Fotografieren von Pferden, ihre Erfahrungen und Erlebnisse rund um die Arbeit am Westfälischen Pferdestammbuch und wie man Verkaufspferde am besten in Szene setzt. Herzlich willkommen, Guido und Fredde.
Hallo.
Moin, Britta.
Ja, schön, dass es geklappt hat, dass ihr endlich hier seid und wir mal ein bisschen über die Pferdefotografie und Videografie reden können. Mhm. Guido, du bist der Gründer, Inhaber und Chef eurer Reki Media GmbH. Mhm. Angefangen hat deine Pferdefotokarriere ja im Bereich Trabrennen, wo wir schon oft viel von gehört haben. Wie verlief denn so dein Werdegang bis zu deiner Selbstständigkeit mit der Reki Media GmbH im Bereich Pferdefotografie und Pferdevideografie?
Ja, gute Frage. Muss ich ein bisschen mich zurück erinnern. Also mit der Fotografie fing es eigentlich gar nicht an, sondern eigentlich fing es viel mehr mit Grafik an. Ich habe Kommunikationsdesign studiert und wollte eine Traberzeitschrift machen und die Fotos, wollte mich einfach bedienen bei Fotografen, die es so gibt. Und was es da so gab an der Fotografie, das hat mir alles nicht gefallen. Also habe ich gedacht, gut, muss ich selber fotografieren. So fing das im Grunde an mit der Pferdefotografie. Und dann war anfangs, sag ich mal, ich hatte einfach schon immer von früher Kindheit an, habe ich mich immer mit Pferden beschäftigt. Habe da, weiß ich noch, gerne bei meiner Oma oben gesessen und wenn irgendwelche Springreiten kamen oder so aus der Geschichte. Habe da sogar mal angefangen, Trickfilme zu machen, indem ich so Pferde gezeichnet habe und mit der Super 8 Filmkamera von meinem Papa irgendwie die abfotografiert und so. War schon krass. Aber zurück zum Punkt. Also im Grunde war es so, mit den Trabern ging es los, weil mein Cousin eine Lehre gemacht hat auf der Trabrennbahn. Ich immer schon Pferde um mich herum haben wollte. Und da hatte ich sie dann endlich. Und dann ging das mit der Pferdefotografie bei den Trabern halt los. Ist richtig. Und dann habe ich für den Championatszüchter bei den Trabern gearbeitet, habe dem einen Hengstprospekt gemacht. Das waren meine ersten Deckhengstprospekte. Und gedruckt wurde der Katalog bei Gerd Kraft. Und die Älteren unter uns, also ich erinnere mich dran, er war der Mann hinter Gestüt St. Ludwig, also Gerd Kraft war Gestüt St. Ludwig und er hatte eine Druckerei. Und da ist er wohl eines Morgens durch seine Druckerei geschlendert und hat dann so geguckt, was da so rumlag. Und dann hat er meine Traber-Deckhengst-Prospekte gesehen. Ja, und so ging es los. Dann war Gerd Kraft mein erster Hengsthalter bei den Warmblütern, wo ich dann zuerst auch nur die Kataloge gemacht habe. Dann hat Bernd Eilers noch fotografiert, den habe ich dann abgelöst in der Fotografie und ja, und so kam es dann dahin, wo wir jetzt gelandet sind.
Bist du denn früher auch mal selber geritten? Also du sagst, du hast dich immer für Pferde interessiert, aber auch richtig intensiv mit Reitsport selber betrieben?
Gar nicht. Also ich wollte immer ein Pferd haben und familiärer Hintergrund, da ist so gar nichts mit Pferden. Mein Vater hat einen Betrieb gehabt für Heizung sanitär und der hat immer gesagt, wenn du reiten willst, dann auch deine Schwestern. Meine Schwestern wollten aber gar nicht reiten. Ich habe mich darüber schwarz geärgert. Und die Liebe zu Pferden ist eigentlich immer geblieben. Ich habe mal auf dem Pferd gesessen. Also keiner von denen, mit denen wir hier zu tun haben, würde das als Reiten bezeichnen. Aber der Kontakt zu Pferden war immer sehr eng.
Und wie hat sich dann dein eigenes Unternehmen entwickelt?
Also über die Anfänge vom Trabrennsport, wo wir viel fotografiert haben, wo ich auch Kalender gemacht habe und all solche Geschichten, wo ich aber jetzt aktuell im Trabrennsport nichts mehr mache, außer seit 33 Jahren die Deutsche Traberderby-Auktion, die jetzt Anfang August wieder war, da mache ich immer noch Katalog und Werbung, aber auch keine Fotos mehr. Da fing es aber an. Dann über Gestüt St. Ludwig, wo wir bei den Warmblütern die ersten Hengstprospekte gemacht haben und da kam eins zum anderen, das wurde halt immer mehr. Na, damals sehr stark Print geprägt, natürlich über Hengstprospekte und über die Jahre sind wir natürlich mit der Zeit gegangen und haben uns da auch weiterentwickelt.
Und wann hast du das Unternehmen, die Ricky Media GmbH, dann wirklich letztendlich gegründet?
Ich bin ja keiner, der so mit Jahreszahlen hat, ne? Aber es gibt ja diese Kugelschreiberfirmen, diese Werbeartikelfirmen, die schicken einem ja immer was ins Haus und die haben mir einen geschickt, 25 Jahre Ricky Werbeagentur. Damals hießen wir ja noch Ricky Werbeagentur. Na, also unsere Werbeagentur gibt es seit 25 Jahren, die dann vor ein paar Jahren umfirmiert hat in Ricky Media. Davor gab es aber noch Ricky Kommunikation, also ich als Einzelfirma, weil ich habe ja auch als freier Fotograf gearbeitet, als Grafikdesigner und als freier Journalist. Das war alles nicht gewerblich, das war im Grunde Ricky Kommunikation. Und danach wurde dann im Grunde irgendwann die Ricky Werbeagentur gegründet, weil man auch eine Firma haben muss, um Printprodukte und so weiter in Auftrag zu geben. So war das. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Also die Werbeagentur gibt es im Grunde seit 25 Jahren und mich in der Szene und eigentlich immer schon mit Pferden über 30 Jahren. Das war schon in der Unizeit so. Da hat man alle paar Monate lang mal einen Farblabortag gehabt und dann haben die schon wieder gesagt, ohne mich gesehen zu haben, oh, der Recki ist wieder da, da hängen Pferdebilder.
Fred, du als Guidos Sohn, du hast ja wahrscheinlich auch schon sehr früh die ersten Berührungspunkte mit dem Thema Fotografie gehabt. Dein Studium ging dann ja ursprünglich erstmal in eine andere Richtung. Mittlerweile bist du aber jetzt in Vollzeit für das Familienunternehmen tätig. Wie war denn so dein Werdegang und wie kam dein Wandel und die Entscheidung, das jetzt doch beruflich zu machen?
Genau, es gibt noch Bilder von mir schon als Kind, da bin ich schon immer mitgefahren. Wir haben auch unsere Urlaube immer so ein bisschen um die Termine rumgemacht. Also es war dann so.
Das kann ich mir ja gar nicht vorstellen.
Kannst du dir gar nicht vorstellen. Da gab es dann, der Vater hat einen Fototermin in Mecklenburg, also ist die Familie mitgefahren und dann haben wir dann Urlaub gemacht, aber auch ein bisschen geholfen. Da gibt es noch ein Foto, wie ich die Kamera um den Hals hängen habe und die Kamera hängt quasi bis zum Boden, weil der Gurt ungefähr so lang war wie ich. Also ich war schon irgendwie immer mit dabei, meine Schwester eigentlich auch immer mit dabei. Und dann habe ich aber, war das immer nur so ein Aushilfsjob, vor allem mit der Fotografie. Und dann habe ich aber in der Schule selber angefangen, hobbymäßig. Ich habe aus meinen Lieblingsfilmen habe ich selber Trailer geschnitten. Ich habe mir ein Videoschnittprogramm besorgt und habe dann einfach in meinem Zimmer gesessen und habe einfach, wie gesagt, meine Lieblingsszenen aus Filmen genommen, habe Musik drunter gelegt, habe die damals noch auf YouTube hochgeladen und gesagt, oh, ich bin der große Filmregisseur, ich mache die Trailer für all die Filme. Ja, und dann auf einmal stand dann mein Vater im Zimmer und hat gesagt, ey, du machst das ja ganz gerne, du könntest das doch eigentlich gerne mal auch ein bisschen mehr machen für uns, wenn dir das Spaß macht. Da wollte ich mich aber am Anfang gar nicht so reinstürzen, weil ich dachte, das ist vielleicht ein Hobby, das ist vielleicht, man weiß ja, wie man so ist in der Schule, man hat ja jede Woche manchmal ein neues Hobby, auf jeden Fall war das bei mir so. Und habe dann aber erstmal Deutsch und Englisch studiert und habe aber immer schon in den Semesterferien, statt eigentlich meine Hausarbeiten zu schreiben, bin ich immer mit zur Arbeit gekommen. Es gab immer neue Projekte, wo dann gesagt wurde, da können wir noch einen Film machen, möchtest du nicht einen Film machen? Also ich kam gar nicht von der Fotografie-Seite her, sondern es war dann so, dass wir uns ergänzt haben. Der Papa hat dann Fotos gemacht, ich habe dann gefilmt, am Anfang noch nicht ganz so erfolgreich und dann auch geschnitten. Und umso mehr das wurde, umso weniger haben dann die Semesterferien dafür gereicht. Und umso mehr habe ich gemerkt, dass dieses ganze theoretische Studium nicht wirklich was für mich ist und habe immer mehr angefangen, praktisch zu arbeiten, bis es dann so ein schleichender Prozess war, dass ich gesagt habe, okay, eigentlich kann ich auch Vollzeit bei uns einsteigen, weil das ist eh das, was ich am liebsten mache und das würde ich auch eigentlich weitermachen gerne und dann gemerkt habe, dass es halt mehr ist als nur ein Hobby und bin dann quasi vom anderen Ende der Sache gekommen. Also ich bin nicht wie Papa jetzt von den Pferden zur Pferdefotografie gekommen, sondern ich bin quasi von der Liebe zum Film und später auch vom Foto zu dem Pferdefilm und Pferdefoto gekommen, also von der anderen Seite quasi.
Du hast ja auch eigentlich hobbymäßig jetzt so gar keine oder wenig Berührungspunkte mit Pferden und dem Pferdesport. Wie ist das denn dann so für dich, wenn du den ganzen Tag in der Bahn stehst und Pferde filmst oder fotografierst? Was motiviert dich überhaupt dazu?
Was mich total motiviert an der Sache ist einfach, dass man, ich bin jemand, der immer, das wirst du auch wissen, ich interessiere mich für ganz, ganz viele Themen, vielleicht schon manchmal zu viel. Und es ist einfach ein sehr spannender Lernprozess, dass man ein Thema hat, dass ich so sonst in meinem hobbymäßigen Umfeld gar nicht um mich rum habe, dann aber zu lernen, als jemand, der filmt, zu sagen, wie kann ich jetzt dieses Pferd, was ist wichtig, was kann ich dafür darstellen, was ist, wie kann ich das besser machen, wie kann ich immer noch besser werden? Wir haben immer nach, das war früher auch noch härter als jetzt, wir haben nach jedem Filmtermin haben wir zusammengesessen.
Das war grausel.
Und haben Manöverkritik gemacht, weil so habe ich halt immer mehr dazugelernt. Dann wurde dann gesagt, Fredde, du kannst diese Sequenz nicht auswählen, das ist Kreuzgalopp oder sonst irgendwas. Und das klingt dann immer so, gerade vom jetzigen Standpunkt auch so, oh mein Gott, ich wusste das nicht, ich wusste das nicht, ich wusste das nicht. Aber man lernt ja über die Jahre immer mehr, immer mehr. Und dann wurden auch diese Sitzungen immer kürzer und kürzer und kürzer, weil es zum Glück irgendwann gar nicht mehr so viel gab, was man jetzt furchtbar kritisieren musste. Und jetzt ist es einfach so, dass es immer noch motivierend ist zu sagen, man kommt zu jedem Termin und denkt, was ist jetzt der nächste Schritt? Was kann ich jetzt noch ein bisschen besser machen als vorher? Und das ist das eigentlich das Schöne dabei.
Also wenn man so überlegt, wir sind jetzt 11 Jahre dabei, seit 11 Jahren machen wir diese Auktionsgeschichten. Und auf der einen Seite sind 11 Jahre eine lange Zeit, aber andererseits auch wieder relativ kurz, wenn ich überlege, was sich in der Zeit alles entwickelt hat. Also wenn Fredde das hier so erzählt, wie das so war mit den Manöverkritiken, etwa eine fürchterliche Zeit. Also ich sage ja auch gerne, es gibt nichts Schöneres als ein Familienunternehmen und es gibt nichts Schlimmeres. Also ich habe Gott sei Dank die Gabe, dass ich das wirklich sehr stark trennen kann. Andere bei mir in der Familie nicht ganz so. Also ich konnte dann privat irgendwie ganz locker sein, obwohl wir uns gerade noch an die Köppe gekriegt haben oder ich ziemlich knatschig war über das, was wir da so abgeliefert haben. Also das war wirklich eine ganz, ganz fürchterliche Zeit. Und wenn ich zum Beispiel, wir haben letztens noch geguckt und unsere ersten Deckhengst-Videos waren für Ara de Oes. Und Don Juan de Oes, der war einer der ersten Hengste, den wir gefilmt haben. Und ich sag mal, unter ästhetischen, künstlerischen Aspekten und visuellen Aspekten ist das immer noch ein sehr schönes Video. Wir haben da zum Beispiel auch noch Jessica Michelle durch den Schlosspark galoppieren lassen. Sie dreht sich um und winkt oder so, aber so einfach so diese Standardparameter. Na, also wie ist ein Pferd im Bild und wie soll, ich sag mal so, die Relativbewegung zwischen Kamera und Pferd soll eigentlich nicht groß stattfinden, so hin und her gewackelt und so. Da wissen wir heute auch nicht, wenn wir uns so alte Sachen angucken, ob wir da lachen oder weinen sollen. Eigentlich lachen wir, denn Gott sei Dank sind wir darüber hinaus und wir haben heute auch schon lange nicht mehr diese Diskussion, die wir geführt haben, wo ich gesagt habe, das geht einfach so nicht. Und also wie gesagt, da sind diese 11 Jahre eigentlich relativ kurz und das war ein steiniger Weg eigentlich so für uns dahin zu kommen, dass ich auch sagen kann, jo, ich bin ganz zufrieden mit dem, was wir da so an Arbeit abliefern, aber es war nicht ganz einfach für alle Beteiligten und die Tatsache, dass wir hier zusammen sitzen, ist ja wohl ein Zeichen dafür, dass wir das richtig ordentlich voneinander gekriegt haben und heute bin ich ganz happy darüber.
Fredde, hast du denn mittlerweile auch so ein Auge für Pferde entwickelt und kannst beurteilen, ist das Pferd gut oder nicht gut oder ist dir das im Prinzip egal und dir geht es nur darum, dass das Pferd zur richtigen Zeit in der Kamera ist?
Ich denke, dass ich da schon ein Auge für entwickelt habe, zum Glück, weil es ja auch so ist, dass man ja, also so wie wir unsere Rolle verstehen, wir sind ja nun wirklich nicht die Leute, die sich stumm in die Bahn stellen und sagen, das Pferd läuft rein, das Pferd läuft raus und am Ende haben wir überhaupt keine Meinung dazu gesagt oder geäußert, sondern wir sind ja auch die, wo sich auch Leute darauf verlassen, dass man sagt, war das gut oder war das nicht gut, deswegen musste man sich das natürlich über die Jahre aneignen, natürlich guckt man jetzt drauf und sagt, und natürlich immer vom Zweck aus, für den gerade Film. Also wenn wir für die Auktionsaufnahmen machen, ist das natürlich die eine Sache, was anderes, wenn wir ein Hengstvideo machen für einen anderen Kunden. Aber bei den Auktionsaufnahmen sagt man natürlich, ist das jetzt für das, was wir vorhaben, war das ein guter Galopp, war es ein guter Trab, entspricht das den Anforderungen, die wir haben an dem Tag? Und dann natürlich, wenn man dann mal gefragt wird, wo würdest du das Pferd einsortieren? Eher vorderen Lot, hinteren Lot? Glaubst du, dass der Trab besser war, der Galopp besser war? Das sind natürlich Dinge, die man sich einfach aneignen musste und die jetzt in meinem Fall ich mir auch zum Glück angeeignet habe, weil ich glaube, sonst könnte man den Job auch gar nicht in der Art machen, wie wir unsere Rolle verstehen.
Seit wie vielen Jahren arbeitet ihr jetzt hier für das Westfälische Pferdestammbuch?
Also wir sind jetzt im 11. Jahr.
Im 11. Jahr.
Das 11. Jahr wird jetzt quasi.
Und 11 Jahre machen wir die Auktionssachen.
Ja. Da muss man differenzieren. Also genau, seit 11 Jahren machen wir die Auktion. Also wir haben ja, die Verbindung ist ja schon deutlich länger. Also wir haben ja zum Beispiel auch, oder ich habe im Grunde auch dieses Buch gemacht, Zuchtschätze, mit Franz Josef Neuhaus, der hat die Texte gemacht. Ich habe die Fotos und das Layout und die Produktion von dem Buch übernommen, die Druckvorstufe und solche Geschichten. Gesponsert übrigens wurde das von Maria Berg-Johann, also Gestüt Bedo. Und an der läuft man ja auch, sag ich mal, immer noch dran vorbei, wenn man hier ins Westfälische Pferdestammbuch kommt. Denn ihr verdanken wir ja auch die Pilotstatue vor der Tür. Also das war schon krass und das ist für mich auch so, da habe ich ja viele Züchter auch, ich sag mal, privat kennengelernt. Privat meine ich, wir waren bei denen. Jetzt ist es ja so, wenn wir hier unsere Auktionstermine haben, dann kommen die ja zu uns. Aber ich war dann halt auch auf den Höfen und so und in diesem 380-Seiten-Buch oder so, was sicherlich viele auch kennen, finden sich ja auch ganz viele Züchter wieder, mit denen wir heute auch immer noch gut zusammenarbeiten. Also das ist schon was ganz Besonderes. Dieses Buch ist 2007 herausgekommen. Dann haben wir auch jahrelang, sag ich mal, die Kopf- und Standfotos auf den Körung gemacht. Aus heutiger Sicht ziemlich abenteuerlich, weil wir keinen Platz dafür hatten. Das heißt, wo haben wir es gemacht? Draußen. Ne? Jeder weiß, wann die Körung ist. Ne? Also warm war es sowieso nicht. Manchmal hat es geregnet. Ich glaube, mich auch an Schnee zu erinnern. Früh dunkel wurde es auch. Also ihr wisst ja alle, mein Lieblingsthema Licht.
Licht ist ein
Licht hat
Thema.
Da jetzt nicht wirklich stattgefunden. Auch mein Kunstlicht, was ich mitgebracht hatte, war relativ grauselig. Aber die Bilder gibt es halt heute immer noch. Die werden natürlich immer noch klar verwendet von den alten Körungen oder Federhengste, die eben heute immer noch, oder die groß geworden sind, deren Karrieren hier begonnen haben, wie eben halt auch beispielsweise auch so ein Fiedertanz. Weiß ich, habe ich deshalb so in Erinnerung, weil wir ja Anfang des Jahres auch noch einen Film darüber gemacht haben und so. Ja, das ist schon lange und mit diesem Buch, sage ich mal, wurde es intensiviert und dann kam irgendwann, also vor 12 Jahren, glaube ich, halt die Anfrage von Bernd Richter, ob wir uns das vorstellen könnten und dann habe ich so gedacht, da wusste ich ja noch nicht, worauf es hinausläuft. Und da war ich so leichtsinnig zu sagen, ja, lass uns das mal versuchen. Also gemacht haben wir dann erstmal so einen Probetermin und da sind wir wieder beim Thema Licht und auch so ein bisschen Kameratechnik. Da war es erstmalig so, dass die Kameras überhaupt in der Lage waren, in der Halle, die ja nicht das beste Licht hatte. Gott sei Dank haben wir ja ein paar Jahre ein vernünftiges Licht, woran ich auch permanent drauf gedrängt habe.
Hast du sehr hart dran gearbeitet.
Ne? Da sind wir sehr happy drüber. Und das ging vor diesen 12 Jahren irgendwie erstmalig überhaupt so, dass man da ohne Blitztechnik überhaupt arbeiten konnte. Denn bis dahin war es ja so, heute unvorstellbar, dass die Foto- und Videotermine getrennt waren. Also es wurde ein Tag Video gemacht zum Beispiel und dann Tag Foto oder andersherum. Ne? Also all diejenigen, die heute ansatzweise wissen, was wir hier für eine Schlachtzahl fahren, völlig unvorstellbar. Und deshalb meine ich eben halt diese 11 Jahre, die wir diese Auktion machen, ist ja schon eine relativ lange Zeit, aber im Endeffekt in Anbetracht dessen, was wir hier heute für ein Rad drehen, auch möglich durch technologischen Fortschritt und so und vor 11 Jahren, da waren wir eigentlich in der Steinzeit eben gerechnet zu heute.
Ja, 11 Jahre ist auf jeden Fall eine sehr lange Zeit, da hat sich ja nicht nur technologisch viel verändert, das ganze Team ist ja hier im Prinzip auch ausgetauscht worden, es gibt andere Pferde, andere Arbeitsabläufe. Wie habt ihr denn so die Veränderung erlebt, die, glaube ich, jetzt vor allem in den letzten 4 bis 5 Jahren ja doch sehr extrem waren?
Ja, krass.
Also es gibt eigentlich in unserer Zeitrechnung, gerade über die Zeit hier, gibt es eigentlich ein Vor-Corona und ein Nach-Corona. Also im Grunde ja ein Vor-Online-Auktion, also hauptsächlich Online-Auktion und ein Nachher. Das war eine der, wahrscheinlich die stressigste Zeit, die wir je hatten, aufgrund der Umstellung. Es war einfach unglaublich viel hat sich geändert. Die Arbeitsabläufe mussten ja alle überarbeitet werden. Man zeigt ja jetzt viel mehr von Pferden, als wir noch davor gezeigt haben. Es gab ja mal eine Fohlenzeit, die Älteren werden sich erinnern, sag ich, dass wir eine Runde Trab gefilmt haben bei einem Fohlen und vielleicht mal einen Galopp und dann
vielleicht mal ein Kopfbild, das war dann so, ja, vielleicht, wenn du jetzt mal ein schönes siehst, machen wir auch mal ein Kopfbild. Und
Jetzt ist es
unvorstellbar.
Jetzt machen wir Kopf- und Standbild, wir machen alle Grundgangarten durch, wir machen Pflasteraufnahmen. Das ist eine andere Art von Arbeiten als vorher, ist mit vorher nicht mehr vergleichbar.
Aber jetzt die Frage dann dazu, wenn weniger gefilmt wurde, habt ihr dann mehr Pferde geschafft oder mehr Fohlen geschafft an einem Tag?
Wir haben schon mal, glaube ich, 100 Fohlen an einem Tag geschafft. Aber das hat überhaupt nichts damit zu tun, diese 100 Fohlen im Vergleich zu den 60 Fohlen, die wir dann heute schon mal so an dem Tag machen.
Wir haben auch schon 80 gehabt,
denkt man sich, ist doch viel weniger. Aber wenn du überlegst, wirklich nur eine kurze Trabsequenz, wir brauchten auch nur ein Trabfoto. Putzig war dann immer so, wenn gefragt wurde, hast du zufällig ein Galoppbild oder... Das kennst du dann auch schon mal meine Antwort, wenn du dann so fragst, habt ihr zufällig? Zufällig haben wir ja nicht gar nichts. Entweder wir haben was absichtlich oder wir haben was nicht. Also da hat sich natürlich extrem viel geändert. Also auch so diese Geschichte. Es war dann so, wir hier in Westfalen haben ja auch die erste Fohlen-Online-Auktion gemacht. Und ich erinnere mich damals noch mit Wilken Treu, als es dann hieß, wir machen die erste Fohlen-Auktion. Wir haben überschaubares Lot, ich weiß gar nicht wie viele, irgendwie so 15, 20 Fohlen vielleicht. Wir fangen um 16 Uhr an. Da habe ich ihm geschrieben, Du weißt schon, dass die Sonne eher hier weg sein wird als wir. Weil ich dann auch gesagt habe, wir brauchen einfach für Online-Auktionen müssen wir anders filmen. Also, dass wir zum Beispiel diese Pflasteraufnahmen waren, da waren wir die ersten, die wir gemacht haben, weil es gibt doch einen himmelweiten Unterschied. Wir hatten hier auch mal im Rahmen eines Pferderechtstages, hatten wir hier abends mal Rechtsanwälte und dann haben wir so ein Training gemacht in der Halle. Und da habe ich dann dazu erzählt, was sich ändert durch diese Online-Auktion, die ja damals noch in den Kinderschuhen steckten. Und im Grunde kann ich das relativ kurz darstellen, was der Unterschied ist. Was wir bis dahin gemacht haben, war einfach nur Werbung zu machen. Das heißt, wie ich dann so sage, gerne, wir mussten den Speichelfluss anregen. Es ging nur darum, ein Pferd mit kurzen Sequenzen, kurzen Videosequenzen oder tollen Fotos einfach nur Aufmerksamkeit zu erwecken. Kein Mensch sollte und konnte auch durch das, was wir da geliefert haben an Material, ein Pferd beurteilen und kaufen. Es ging nur darum, die Leute dazu zu kriegen, hierher zu kommen. Also wie ich immer so gerne sage, AIDA-Prinzip, Attention, Interest, Desire and Action. Erstmal geht es nur darum, Aufmerksamkeit zu erregen. Und mit Online-Auktionen hat sich das völlig geändert. Ne? Wenn du einen VW Golf im Internet kaufen willst und dann musst du das Produkt so darstellen, wie es ist. Und wenn es irgendwelche Fehler hat, dann muss der Kunde die sehen können. Das heißt, du musst, what you see is what you get. Wir zeigen dir das Produkt, in diesem Fall halt ein Fohlen, und du musst sehen, wie ist es beschaffen. Und deshalb müssen die Aufnahmen anders sein. Du musst über dieses Material dieses Pferd kaufen können und wissen, was du kriegst. Und das sind natürlich völlig andere Voraussetzungen. Also diese ganzen Online-Auktionen haben alles eigentlich auf den Kopf gestellt.
Auch als wir dann plötzlich angefangen haben, von den Reitpferden auch die Pflasteraufnahmen zu machen. Das gab es ja vorher auch nicht.
Extrem. Und diese Geschichte, die mir, muss ich ja sagen, da haben wir auch Gas gegeben, weil mir die Geschichte einfach wichtig waren, Kopf- und Standfotos, die mittlerweile, glaube ich, im gesamten Team auch nicht, also auch jeder sagt, jo, sowas brauchen wir auch. Und dann weißt du auch, wenn man mich auf die Palme bringen will zum Beispiel, dann kann man zum Beispiel sagen, lass uns mal eben ein Standfoto machen. Mal eben und ein Standfoto, ist eine Formulierung, die schließt sich eigentlich gegenseitig aus.
Gut, alle Kollegen, die schon mal dabei waren und helfen mussten bei Standfotos, die wissen, dass das nicht mal eben gemacht ist.
Ganz genau.
Es gibt auch Kollegen, die mal geholfen haben und sich jetzt wahrscheinlich gerne andere Jobs suchen, wenn es wieder ansteht, Kopf- und Standfotos zu machen, weil sie wissen, wie lange es dauern kann.
Das ist einfach
so. Das ist auch immer so, wenn Leute von außerhalb die Pferde bringen, wenn Züchter oder Aussteller ihre Pferde mitbringen und sich dann sich entschuldigen, weil sie sagen, oh, das dauert aber ganz schön lange mit meinem Pferd, und wir dann immer den Leuten sagen müssen, das ist ganz normal, das liegt nicht an euch und das liegt auch nicht an eurem Pferd. Das ist einfach etwas, wo man Geduld für mitbringen muss. Und wenn man das nicht hat, dann kann man das, glaube ich, nicht machen.
Ja, das ist auf jeden Fall so. Wir haben das mal irgendwann zusammengefasst und mal grob überschlagen. Wir haben hier pro Jahr so zwischen 40 und 50 Drehtage mit insgesamt rund 1000 gefilmten Reitpferden, Fohlen, Hengsten, Youngstern. Ihr speichert die Daten alle. Wie viel Datenmaterial liegt denn bei euch rum? Kann ich mir das so vorstellen, dass ihr da einen großen Raum mit ganz vielen Festplatten habt?
Nein, du kannst dir vorstellen, dass wir mehrere Räume mit vielen großen Festplatten haben. Wir haben das tatsächlich auch mal grob überschlagen. Also es ist wirklich nur ein Richtwert. Also wir sind aber am unteren Ende geblieben, weil wir gedacht haben, wir wollen es nicht übertreiben. Jeder kennt vielleicht als Speichergröße, wenn man sich das nicht vorstellen kann, so von seinem Handy, das hat so 128 GB ungefähr an Speicher, damit man das so als Größe hat. 1000 Gigabyte sind 1 Terabyte und wir haben an Rohdaten ohne Sicherheitskopien um die 500 Terabyte an Westfalen-Daten. Nur Westfalen-Daten. Und das sind nur Fotos und Videos von den Auktionen seit 2013. Und wir haben das natürlich alles mal 2, weil wir alles ja noch gesichert haben, falls irgendetwas verloren geht. Das heißt also, wir haben dann 1 Petabyte ungefähr an Westfalen Fotos und Videos bei uns rumstehen in mehreren Räumen.
Fast unvorstellbar, diese Datenmengen. Und wenn ich dich jetzt frage nach einem Auktionsvideo von Jahr 2000 von einem nicht angenommenen Reitpferd, kannst du mir das immer noch raussuchen wahrscheinlich?
Ja, ich kann das dir noch raussuchen. Es ist nicht so, dass ich es dir in 5 Minuten raussuchen könnte, aber ich könnte es rausfinden, ja.
Also mittlerweile, da ändern sich ja auch immer so Geschichten. Also auch für uns ging es ja darum, mit der Erhöhung der Schlagzahl geht es für uns darum, an allen Stellschrauben zu drehen, wie wir alles besser machen können. Das fängt im Großen an, sage ich mal. Das sind unsere Abläufe, die wir bei den Auktionen haben. Und da muss man einfach mal sagen, das haben wir hier schon, wir Westfalen hier alles schon sehr gut im Griff. Und da haben wir dann noch immer überlegt, wie geht was? Wie kann man noch, wenn man eben halt 80 Fohlen an dem Tag schaffen will oder schon mal 50 Reitpferde oder so, dann ist das spitz auf Knopf. Also Und da muss ich einfach auch mal mich hier die Gelegenheit nutzen, einfach uns mich mal bei allen zu bedanken, die dafür auch verantwortlich sind. Also da ziehen alle mit und wir können nur so gut sein wie die Leute, mit denen wir zusammenarbeiten. Wenn die Vorführer schlapp machen die Läufer schlapp machen oder der Vorführer keine Lust mehr hat, die Pferde aufzustellen für die Standfotos, dann sind wir zum Scheitern verurteilt. Also bei den Reitpferden ist es ja inzwischen so, dass ich dann in der Bahn bin und Fredde macht die Pflasteraufnahmen und die Kopf- und Standfotos. Das weiß ich in guten Händen irgendwie. Es gibt im Grunde, gerade bei Kopf- und Standfotos ist es ja auch so, das ist halt, glaube ich, der Unterschied, wenn man eben konzeptionell denkt, das heißt, wofür werden diese Sachen gebraucht? Wir brauchen ja zum Beispiel die Kopf- und Standfotos auch für die Videos, also extrem quer in 16:9. Die müssen passen. Das ist eigentlich nicht dieses Aufnahmeformat, wie diese Fotoapparate haben. Das heißt, das muss entsprechend fotografiert werden. Die Kopfbilder müssen so fotografiert werden, dass die sowohl zum Beispiel für euch für Prospekte im Hochformat genutzt werden können, als auch in 16:9 sehr quer für die Videos und in 1:1 für Simon Kohlenbrenner, für Horst24. Das muss man beim Fotografieren berücksichtigen. Und da fallen mir gerade 3 ein, die das so können, wie ich das brauche, und das sind alles 3 Reckis. Das wurde dann aber auch, wie gesagt, das gehört zu dem, was vorhin besprochen wurde. Der Weg dahin war steinig und mittlerweile fotografierte Fredde das genauso, wie ich das haben will. Ja, und ja auch Lena.
Für die Körung immer am Start?
Lena ist Gott sei Dank wieder bei der Vorauswahl wieder am Start. Die kennt sie ja auch von klein auf und die hat aber auch gesehen, wie die Recki Media, wie viel Arbeit da ist und hat dann die Flucht nach vorne in die Werbeagentur in Köln angetreten. Und ich bin aber sehr dankbar dafür, dass sie dann da immer noch auch ist. Und ich sag mal, sie hat inzwischen ja auch so ein Standing, man kennt sie ja auch, dass sie das gut macht und so, weil das bei der Vorauswahl zu machen, diesen Job ist alles andere als vergnügungssteuerpflichtig. Alle sind da ein bisschen angespannt, die Vorführer natürlich auch. Und wir haben ja die Ausbildungsstelle, die dann ganz viele Pferde da am Start haben und so und die dann auch schon mal so ein bisschen quengeln, aber die auch wissen, nutzt nichts, es dauert so lange, wie es dauert, weil im Endeffekt geht es ja nur ums Endergebnis und wenn wir sagen, es dauert noch ein bisschen, machen wir das ja nicht, um irgendjemanden zu ärgern, sondern wir sind eigentlich einfach nur verantwortlich für das Endergebnis und das ist dann eben einfach mal so. Ne? Und da bin ich einfach sehr happy darüber, dass wir da hier so arbeiten können, wie wir arbeiten können und dann an allen Beteiligten schon mal vielen Dank und soll kein Schlusswort sein, aber wir freuen uns auf das, was noch kommt.
Nee, am Ende sind wir noch nicht angekommen. Ich habe hier noch so ein paar Fragen auf meiner Liste stehen. Es ist ja auch nicht immer so ganz einfach hier bei uns. Wir haben ja oft sehr lange Tage mit nicht immer ganz optimalen Bedingungen. Du hast schon Wetter und Licht erwähnt. Gerade Licht ist ja hier mal ein sehr großes Thema bei uns. Was macht es denn für euch trotzdem immer wieder interessant und spannend und wie könnt ihr euch für den Job motivieren? Ich meine, es sind ja auch oft Tage, die man so woanders nicht erlebt. In der letzten Testwoche, Mitte August, 3 Tage mit je 12 Stunden Film, das ist ja auch lang. Wir sind da doch an die Grenzen gekommen, vor allem von den Lichtverhältnissen.
Danke, dass du das erwähnst.
Was einfach an der Sache, was man irgendwie nie vergessen darf und das war auch eine von den Teilen von den Sitzungen, die wir immer lange hatten, dass man einfach den Leuten, den Züchtern, den allen Leuten, die da sind, ist man verpflichtet, das Beste zu geben und zwar beim ersten Pferd in der Bahn am Tag, aber auch beim 100. Fohlen, das wir in der Bahn haben oder was hast du gesagt, 90 haben wir oder 80 an einem Tag schon gehabt Und der Punkt ist, es muss so viel passieren, dass diese Pferde bei uns in der Bahn landen. Das fängt ja bei der Anpaarung an. Das ist mit den, dass die Pferde gesund bleiben. Die müssen gesund geboren werden. Die müssen ausgebildet werden. Und dann müssen die angenommen werden und zu uns in die Bahn kommen. Und wir sind dann das letzte Glied in der Kette. Und wenn das alles zusammenkommt, damit da dieses Fohlen, das Reitpferd, der Youngster in der Bahn ist und es dann daran scheitert, dass wir nicht richtig unsere Arbeit machen, dann ist das einfach ein Riesenverlust. Und das ist eine etwas, was man einfach sagt, man muss sich immer vergewissern. Man ist jetzt da, um das Beste darzustellen für die Leute, die viel Arbeit und Schweiß und Geld da reingesteckt haben, damit dieser Moment jetzt hier passieren kann. Und wir sind einfach dafür da, das darzustellen, wie es ist und bestmöglich.
Das kann ich gar nicht hoch genug bewerten. Das ist auch das, was ich allen predige, auch, sage ich mal, schon mal extern, auf die wir dann angewiesen sind, die mit uns arbeiten. Und wer dauerhaft mit uns zusammenarbeiten will, der muss genau diese Einstellung haben. Ich habe dann schon mal Leute gehabt, die gesagt haben, ja gut, das war jetzt das 85. Fohlen oder Pferd, ich konnte einfach nicht mehr und da habe ich es irgendwie nicht so gut gemacht, wie es hätte sein müssen. Und dafür habe ich dann bei... Ich glaube, ich bin relativ, gar nicht so kompliziert im Umgang, aber das kann ich einfach nicht haben. Das geht einfach nicht, weil ich sage den Leuten dann auch, da ist vielleicht ein Züchter, der hat einmal im Leben oder alle paar Jahre mal ein Auktionsfohlen oder ein Auktionspferd. Und der steckt da so viel rein, der macht so viel und der geht mit so viel Leidenschaft an dieses Thema ran. Und da ist es einfach verdammt nochmal unsere Pflicht bei jedem, bei dem Hundertsten, beim Ersten, beim Letzten. Und da fluche ich dann schon mal übers Licht, wo ich so sage, ja, dieses Fohlen hätte jetzt genauso wie andere auch vielleicht ein bisschen bessere Lichtverhältnisse gegönnt. Oder wenn wir die Fohlen da freilaufen lassen, was auch sehr gut ist, dass wir das machen, sonst könnten wir diese Aufnahmen auch nicht so erstellen im Freilaufen und gerade auch beim Galoppieren und so nicht nur ein paar Tritte hinkriegen. Da ärgere ich mich dann, wenn die ausgerechnet die paar Tritte nur noch im Gegenlicht machen oder schräg von hinten oder also was, aber nichtsdestotrotz müssen wir aus all dem, was passiert, das Beste machen und ob mir gerade das Kreuz wehtut und ich bin ja älter als ihr beide zusammen irgendwie so, vielleicht gerade so vielleicht, aber ist auch ganz egal, ob mir zwei Tage danach der Buckel wehtut, spielt keine Rolle. Ich kann mich gar nicht so sehr über Material ärgern, was nur halbgar ist, was dann auf uns, was wir vielleicht verbaselt hätten, kann ich mich gar nicht so lange darüber ärgern, wie es eben halt dauert, das hinzukriegen. Und gerade wenn wir in der Wahnsinn und zum Beispiel auch viele Fohlen haben und von oben von der VIP-Tribüne, auf der dann auch Thomas sitzt, geschrien wird, irgendwie seid ihr immer noch nicht fertig, wir haben ja noch eine lange Schlange und das dauert aber wie dauert. Gerade dann eben auch dieser Teil Kopf- und Standfoto, der ist bei den Fohlen natürlich weitaus nicht so, da haben wir nicht diese Ansprüche wie bei den Reitpferden oder bei den Youngstern, dass das Pferd einfach nur korrekt stehen muss, auch von der Fußfolge, aber stehen muss es halt schon. Na, und gerade bei den Kopfbildern, wenn dann immer so manchmal auch von der Tribüne kommt, ja, dann gibt es halt kein Kopfbild. Kein Kopfbild ist für mich keine Option. Also Leute, ihr könnt alle ins Archiv gucken, onlineauction-westfalenpferde.de, guckt ins Archiv, schaut uns alle Fohlenauktionen an. Da gibt es nicht ein Fohlen, von dem es kein Kopfbild gibt. Vielleicht nicht immer der tollste, aber immer eins, mit dem ich leben kann. Und das gibt eben Sachen, die sind nicht verhandelbar. Und da bin ich auch ganz froh, dass ich das hier so durchsetzen kann.
Gut ist erst, wenn du fertig bist. Und nicht, wenn irgendjemand geschrien hat, ist es gut.
Ja, im Idealfall ist das so, ja.
Aber mit dem Ende des Filmtermins ist die Arbeit ja nicht beendet, sondern fängt ja im Prinzip auch gerade erst an. Wie geht's denn weiter, wenn ihr jetzt hier die Kamera ausgemacht habt, ins Auto steigt und nach Hause fahrt? Wie wird dieses ganze Datenmaterial verarbeitet, die Fohlen sortiert? Wie erkennt ihr, welches Fohlen welches ist? Oder Pferd, Reitpferd, wir reden jetzt mal von insgesamt.
Also da muss jetzt Fredde ran, weil das ist Gott sei Dank Freddes Baustelle und auch deine, Britta. Also wenn ich diese ganzen Listen sehe, also ich meine, ich habe ja in meiner Jugend auch schon, wenn ich Bücher bekommen habe, Bücher ohne Bilder haben mich nicht interessiert. Ich war immer sehr bildgeprägt. Und wenn ich eure Excel-Listen sehe, da drehe ich durch. Und das macht Gott sei Dank Fredde.
Also wie es weitergeht, also das, was man als Erstes sagen muss, ein Auto ist ja auch nur ein rollendes Büro. Also es geht tatsächlich sofort los und wenn es nicht direkt losgehen würde, würden wir wahrscheinlich die Termine gar nicht mehr halten können. Weil vielleicht wissen das viele Leute nicht, aber die Kamera speichert leider nicht die Fohleninformationen in die Dateinamen rein. Also die Aufnahmen kommen einfach nur nach Uhrzeit und Dateiname sortiert raus und sind einfach nur, die heißen dann einfach 5, 6, 9, 8 oder so. Und dann muss man das erstmal voreinander bekommen. Erstmal muss es natürlich kopiert werden, mehrmals, damit, falls irgendetwas passiert, falls eine Festplatte kaputt geht oder sonst irgendwas, muss das natürlich trotzdem noch da sein, weil das kann sich hier ja keiner leisten, dass wir sagen, von einem kompletten Drehtermin sind dann die Daten weg. Und dann kriegt jedes, dann werden die durchsortiert, dass ich weiß, welche Aufnahmen zu welchem Fohlen gehören. Und dann bekomme ich zum Glück von dir eine tolle Excel-Liste. Wir hoffen immer, es ist eine tolle Excel-Liste.
Wollte gerade sagen, manchmal toll, manchmal nicht so toll.
Manchmal nicht so toll. Und manchmal flucht man dann vielleicht auch ein bisschen und manchmal kämpft man sich dann auch zusammen durch. Wir haben ja auch schon mal Screenshots hin und her geschickt. Ist das das Fohlen gewesen? War das ein anderes Fohlen? Da steht Hengst, aber es ist eine Stute. Da steht Schimmel, aber es ist ein Brauner. Alles schon da gewesen. Und wir bekommen ja auch zwei Excel-Listen, weil die ganze Arbeit ist ja natürlich mindestens mal zwei, weil wir haben ja auch noch eine Kamera auf dem Pflaster stehen. Und dann müssen die, dann sind das natürlich andere Zahlen, weil die kommen nicht immer in der richtigen Reihenfolge. Manchmal kommt ein Fohlen gar nicht zum Pflaster, weil es zum Beispiel lahm ist und dann fällt natürlich diese Nummer aus. Und das muss dann zusammenpassen, dann wird das alles sortiert, hoffentlich richtig sortiert, hoffentlich zusammensortiert. Und wenn wir das dann voreinander haben, dann wird geguckt, welche Fohlen sind erstmal angenommen, vielleicht angenommen, und dann gehen die grob vorbearbeitet, ja, zum Westfälischen Pferdestammbuch, zum Probegucken, damit ihr auch nochmal alle gucken könnt, ob das Fohlen so gut ist wie in eurer Erinnerung oder das Pferd allgemein, ob das den Erinnerungen entspricht, ob das noch gut ist. Das hilft, glaube ich, euch auch bei der Sortierung, vielleicht auch für die Kopfnummern. Und dann werden ja von euch die besten Sequenzen ausgesucht. Das wird dann eingearbeitet. Und dann geht der Schnitt mit Grafik los, mit Slow-Motion-Aufnahmen, mit Kopf- und Standfotos einfügen. Und das ist ja nur die Videoseite der Medaille. Mit Fotos passiert ja das Gleiche. Die werden ja auch, müssen ja auch noch sortiert werden und die müssen dann auch als Ansicht rausgeschickt werden und die müssen auch bearbeitet werden, damit das dann alles hinterher zusammenkommt und das aussieht, als wäre es ein schönes Video, das einfach so vielleicht aus der Kamera rausgefallen sein einfach könnte. So. Aber natürlich steckt da immer, wie mit allem, was einfach aussieht, immer sehr viel mehr Arbeit drin, als man vielleicht denkt.
Wie lange würdest du sagen, dauert das so vom Videotermin bis zum fertigen Video oder bis zum fertigen Auktionslot?
Das kann man ja immer super schwer sagen. Wir sind ja auch immer in mehreren Auktionen gleichzeitig drin. Das ist ja nicht so, dass wir sagen, okay, wir haben jetzt nur Pferde gefilmt für eine Auktion und dann beschäftigen wir uns nur mit der Auktion und dann ist die Auktion fertig und wir beschäftigen uns mit der nächsten, sondern meistens ist es ja so, dass viele, viele Dinge gleichzeitig stattfinden müssen. Und ich würde sagen, wie ist der Zeitrahmen?
So? Ich würde so sagen, den Drehtag hier müssen wahrscheinlich im Schnitt mal 5 rechnen.
Ja.
Also ja. Kann auch deshalb ganz gut hinkommen, wenn du so, wie du gesagt hast, hier so 40, 50 Drehtage hier haben, wo ich so sage, hört sich aber wenig an. Wo bleibt denn mein ganzes Jahr? Also mein ganzes Jahr bleibt halt
in der Nachbearbeitung.
Bleibt im Grunde in der Nachbearbeitung. Also die Luft zwischen den Terminen, die ist ja immer sehr eng. Also bei uns ist ja permanent nach der Auktion, ist vor der Auktion. Und wie gesagt, wir haben ja so viele Sachen parallel laufen. Und eigentlich finde ich das super hier, was wir so machen, wie wir das machen. Und es gibt keine Option dazu, gerade wenn ich überlege, wie wir angefangen haben. Da haben wir hier eine Fohlenauktion gehabt. Fred auf der Fahrt, wir haben uns nochmal darüber unterhalten, wie lange wir dabei sind. Da sagte er, da war ich noch in der Schule. Also, und es war auch nicht so, dass ich ihn jetzt permanent aus der Schule hätte raushalten können. Da war es dann so, man hat dann halt die Aufnahmen gemacht und dann hat man sich verabschiedet, ohne konkretes Ziel irgendwie so terminlich. Und hier ist es jetzt zumindest gefühlt so, wenn wir hier einen Termin durch haben und 2 Tage später keine Ansichtsvideos raus sind, dass ich dann nur auf die Frage warte, ist einer von euch gestorben? Also wir leben in einer völlig anderen Welt als vor 10 Jahren, wir alle, sag ich mal. Und wir in Westfalen haben uns ganz gut darauf eingestellt, glaube ich, mit dem, wie wir jetzt so alles voreinander haben, auch mit den Optionen und mit der Mischung eben halt mit Online-Auktionen und Präsenz-Auktionen und so. Weil erstmal anfangs, als Corona war, war ich ja nicht der Einzige, der erstmal gedacht, also ich persönlich habe erstmal gedacht, jetzt geht alles den Bach runter. Kein Mensch kauft jetzt ein Pferd. Und wie jeder von uns weiß, war genau das Gegenteil der Fall. Und es wusste ja keiner, wo die Reise hingeht. Und das wissen wir heute ja auch noch nicht. Aber wir, und wenn ich so sage, wir als Verband, dann fühle ich mich einfach dazugehörig. Wir haben einfach auch die Pflicht und Aufgabe, unseren Züchtern gegenüber das Bestmögliche machen zu können, was die Vermarktung hergibt. Ich sage mal, wir müssen die Rahmenbedingungen schaffen, müssen eben das tun, was wir hier alle gemeinsam tun. Und dann in der Hoffnung, dass wir die Pferde und die Fohlen verkauft werden. Dass die Situation schon mal besser war, ist ja durchaus so, aber ich glaube schon sagen zu können, dass wir hier aus dem das Optimale herausholen. Und auch wir haben ja auch die verschiedenen Optionen, eben zu sagen, oh, das Fohlen ist jetzt noch ein bisschen jung, aber wir haben da eine Präsenzauktion, lasst uns da reinnehmen, bis dahin hat es sich gut entwickelt und so. Das ist ja völlig anders als damals. Da hat man eine Auktion gehabt, im Grunde eine große Fohlenauktion und fertig. Die Züchter auch, worauf sollten die denn hinzüchten, sag ich mal, auf welchen Termin hin? Denn auf den Foto- und Videotermin, wo sie sich optimal präsentieren, oder auf den Auktionstermin, wo sie vielleicht schon zu groß sind, da hast du ja so eine riesen Mischung irgendwie und heute hast du einfach viel mehr Optionen, mit denen du irgendwie so spielen kannst. Und das macht Thomas ja auch sehr gut irgendwie, indem wir so sagen, das eine sind die Aufnahmetermine und deshalb ja dann auch die Listen, die danach kommen, wo ich dann immer nur rote, grüne, blaue, sonstige Flächen sehe, der auf die Auktion, der auf die Auktion, der auf die Auktion und wir haben ja dann auch so noch diese Live-Auktion, wo es dann eben diese Turnier-Auktion, wo es dann nur mal um Videos vielleicht von ein, zwei Fohlen gibt oder auch mal ein paar mehr. Ja, also Langeweile kommt jedenfalls nicht auf.
Und nee, sicher nicht. Was nochmal wegen des Zeitplans, was immer eigentlich ein ganz gutes Beispiel ist, was sich grob verändert hat, ist, dass wir früher immer bei den Reitpferdeauktionen haben wir die Ansichtsvideos rausgeschickt von den angenommenen Pferden nach der Tierarztkonferenz.
Oh.
Genau.
Jo.
Und
jo.
Das war dann also frühestens eine Woche nach der Aufnahme. Und nach dem letzten Videotermin wurde ich von Carsten Lenz gefragt, um wie viel Uhr am nächsten Tag er denn die Videos erwarten kann.
Genau.
Das ist so das, was sich geändert hat.
Genau, wir reden nicht mehr über Tage, sondern wir reden über Stunden.
Ja,
es ist alles sehr viel schnelllebiger auf jeden Fall geworden.
Was kann man sagen?
In 11 Jahren habt ihr ja nicht nur unglaublich viel Datenmaterial produziert, sondern auch ganz viele Tage und Erlebnisse hier gehabt bei uns im Westfälischen Pferdestammbuch. Gibt es da irgendwas, was euch so ganz besonders in Erinnerung geblieben ist? Entweder positiv oder vielleicht auch negativ, wo ihr sagt, das Erlebnis, das werde ich nie vergessen hier?
Ja, sicherlich nicht vergessen werde ich die Körung. Wann war die denn? Die Körung, als ich, also es war dann so, was habe ich getan? Es war kurz vor der, glaube ich, Bekanntgabe der Prämienhengste. Ich habe da so in meiner Technik rumgeprutscht und dann hörte ich nur Thomas, ich höre ja dann schlecht, trotz meiner Hörgeräte, irgendwie so gerade, wenn dann so Lautsprecher laufen und überhaupt so viele Geräusche sind und dann habe ich nur gehört, jetzt kommt noch eine Ehrung. Dann habe ich gesagt, oh nee, Thomas, nicht noch eine Ehrung. Uns geht das Licht aus. Ich muss die Willi gerade, dann ratterte das bei mir im Kopf. Ah, kann ich die vielleicht noch draußen auf der Dreiecksbahn machen irgendwie? Oder ist die Sonne weg? Muss ich in die Halle? Dann müssen wir noch schnell die Blitzanlage aufbauen. Und dann sagt jemand, der noch gar nicht weiß, dass er geehrt wurde, dann sagt, ich komm, mach voran. Na, da war ich derjenige welcher. Muss aber sagen, dass ich trotzdem die ganze Zeit daran gedacht habe, mach hinne, mir geht das Licht aus. Habe mich aber natürlich tierisch darüber gefreut, sag ich mal, wie sich die Leute auf der Tribüne auch mit mir gefreut haben. Das war schon was ganz Besonderes.
Ja, jetzt muss ich natürlich das Gegenstück machen mit einem nicht so schönen Erlebnis. Wir haben auch manchmal, wir haben ein paar Termine auch im Ausland schon gemacht für Westfalenpferde, in der Ukraine, was leider mit dem Krieg dazu geführt hat, dass wir seitdem nicht mehr da waren, aber auch in Ungarn. Und wir hatten einen wirklich guten Termin in Ungarn an sich, ist alles gut gelaufen, ist auch schön gewesen, aber leider hatte ich mir eine Lebensmittelvergiftung eingehandelt. Das war einer der weniger schönen Termine. Da wusste ich nicht, wie ich noch stehend den Termin zu Ende bringen soll und wieder mit dem Flieger nach Hause kommen soll. Es hat zum Glück trotzdem alles funktioniert und es war auch die Menschen drumherum wunderbar. Jeder hat mir versucht, auf die Beine zu helfen. Alle, die da waren, haben da an einem Strang gezogen, damit ich irgendwie stehen konnte. Und also gleichzeitig ein ganz furchtbares, aber auch ein tolles Erlebnis, weil man gesehen hat, wie man dann, wenn alle zusammenhalten, das doch schafft, wieder auch unter schwierigen Umständen das noch zu Ende zu kriegen.
Aber auch Hut ab vor deiner Leistung, dass du den ganzen Tag noch mit durchgezogen hast, obwohl du die Nacht ja nicht in deinem Bett verbracht hast, sondern eher in anderen Räumen in deinem Hotelzimmer.
In anderen Räumen. Was dazu geführt hat, dass ich morgens noch Anrufe geführt habe an meinen Vater, dass ich gesagt habe, du, mir geht's so schlecht. Ich bin gerade in der Dusche umgefallen, weil ich keinen Kreislauf mehr hatte.
Das war wirklich katastrophal. Und da hätten normalerweise sind wir ja mehr oder weniger die Beifahrer. Das heißt, wir müssen auf das reagieren, was da so passiert. Und so Befindlichkeiten wie Hunger, Durst oder irgendwelche menschlichen Bedürfnisse, denen man nachkommen muss, muss man ja alles irgendwie so hinten anstellen. Aber auf dem Termin wurde im Grunde, die Schlachtzahl war die im Grunde vorgegeben, wo Freddy jetzt ganz dringend doch mal irgendwo hin muss, sonst wird es übel.
Ja. Nein, aber es hat ja trotzdem sehr gut funktioniert.
Es hat trotzdem alles gut funktioniert, aber trotzdem Hut ab, dass du das noch so durchziehen konntest. Wir haben gerade schon über eure Foto- und Videoaufnahmen gesprochen und dass ihr gerade sehr kritisch seid mit dem richtigen Foto und es da oft Nachbesprechungen bei euch gibt. Wie sieht das denn jetzt aus, wenn nicht Profis am Werk sind, sondern Amateure versuchen, ihr Pferd zu Hause zu verkaufen? Was habt ihr denn für ein paar gute Tipps für das richtige Verkaufsfoto?
Also das wichtigste Kriterium hat jetzt gar nicht unbedingt was mit irgendwelchen Fotografie oder Technik oder sonst was zu tun, sondern ja, auch Licht, sondern Geduld. Und ich glaube, das große Problem ist häufig, dass die Leute irgendwelche Vorstellungen haben von dem, was sie eigentlich sehen möchten, was sich aber gar nicht so unbedingt vor der Kamera abspielt. Also wir haben ja häufig dieses Phänomen, dass Leute sagen, guck mal, wie toll der sich bewegt. Wobei ich dann manchmal auch glaube, die sehen das, was sie schon mal gesehen haben von dem Fohlen, aber nicht das, was sich gerade so abspielt. Also grundsätzlich einfach nur Geduld. Gerade auch, wenn man Kopf- und Standfotos machen muss, gerade bei Standfotos. Manchmal stehen die ja dann halt wie Zicke am Strick. Ist meine Empfehlung, es ist nicht schlimm, wenn ein Foto nicht veröffentlicht wird. Also Geduld, geht nicht so ran ans Motiv, dass das nicht zu weitwinklig wird und die Proportionen von dem Pferd einfach zu stark verzerrt werden. Lasst euch Zeit, also und dann wird's schon. Also Kameratechnik ist ja mittlerweile soweit, grundsätzlich kann man ja auch mit dem Handy einfach natürlich ganz viel machen, ist ja gar keine Frage. Aber lasst euch Zeit, guckt genau hin. Zeigt vielleicht auch jemand, der nicht so sehr verliebt ist in euer Produkt wie ihr jetzt, ne? Weil man findet das Pferd einfach toll und liebt es und dann kann dieses Foto einfach nur schön werden. Ist es häufig aber nicht.
Und gilt das Gleiche auch für den Videodreh?
Grundsätzlich eigentlich schon. Also grundsätzlich sind so die Unterschiede für mich bei Pferden, wenn ich so Pferde sehe, wenn die reinkommt, dann gibt es für mich eigentlich Fotopferde und Videopferde. Warum? Was ist der Unterschied? Also du hast halt häufig Pferde, die haben viel Raumgriff, den kannst du im Foto darstellen. Schwung und Elastizität zum Beispiel überhaupt gar nicht. Wir hatten manchmal dieses Phänomen, dass dann hieß, boah, den hatte ich aber besser in Erinnerung. Ja, weil der Schwung voll ging, aber der hatte trotzdem keinen Raumgriff. Und Schwung kann ich im Foto nicht darstellen. Das sind einfach Unterschiede. Aber wenn wir bei diesem Thema sind, früher halt extrem viel fotografiert oder eigentlich auch nur fotografiert und zum Beispiel so eine Geschichte am Rande, also ich bei uns an der Uni beim Kommunikationsdesign mussten wir alles machen. Ich habe mich mit Zeichnen beworben und wir Grafiker mussten fotografieren und andersrum und wir konnten alles Mögliche machen irgendwie. Wir haben auch ganz viel gemacht. Also aber zum Beispiel bei uns aber auch Film. Das Thema Film hat mich früher null interessiert. Ich habe da nicht ein einziges Mal überhaupt reingeguckt. Zu dem Zeitpunkt hat mich das Film überhaupt gar nicht interessiert. Fiel mir gerade nur so ein.
Und ja. Als technischer Tipp für alle Leute, die was machen wollen, gerade wenn ihr filmt, guckt, auf welcher Plattform ihr das veröffentlichen wollt. Wenn es eine Plattform ist, wo die Videos seitlich sind, macht bitte keine Hochformat-Videos. auf TikTok oder auf Instagram-Reels ist das vollkommen in Ordnung, aber macht bitte Querformat-Videos, wenn ihr Sachen auf YouTube filmt, auf E-Horses, bitte im Querformat filmen und nicht im Hochformat.
Ja, vielen Dank für diese kleinen Tipps. Da können sich bestimmt alle, die jetzt mal ihr Pferd selber filmen wollen, noch was annehmen. Wie sieht das denn aus? Pferdesport steht ja immer wieder auch ein bisschen in der Kritik. Wie blickt ihr in die Zukunft? Wo seht ihr euch und euer Unternehmen in den nächsten Jahren?
So richtig sehen, muss ich sagen, ist es nicht so, dass ich irgendwie so überlege, wo stehen wir denn dann? Ich kann einfach nur sagen, natürlich gibt es Veränderungen und wie wir gerade schon besprochen haben, ja auch technologische Veränderungen, die natürlich auch in der Zukunft, die nicht irgendwo stehen bleiben. Pferdesport im Bewusstsein der Öffentlichkeit, ja, ist sicherlich auch ein Thema und da muss sich der Pferdesport auch Gedanken drüber machen. Da werden sich die Sachen sicherlich verändern. Für uns kann ich einfach nur sagen, wir haben uns, auch wenn es man nach außen hin vielleicht gar nicht so merkt, weil wir uns ja schon oder ich mich schon seit über 30 Jahren mit dem Thema Pferd beschäftige, ich habe mich immer wieder eigentlich neu erfunden und immer wieder so überlegt, wo können Sachen hingehen, wo geht die Reise hin, wie kann ich mich verändern. Das werden wir weiterhin tun. Also sowohl der Pferdesport oder die Darstellung oder die Vermarktung werden sich ändern, wir aber entsprechend auch. Und von daher kann ich nur sagen, wo wir auch immer sein werden, ich habe da keine Angst vor der Zukunft.
Da kann ich mich nur komplett anschließen. Unser Motto war es eigentlich immer, dass wir nicht versuchen, einem Trend, den wir woanders sehen, hinterherzulaufen, sondern zu gucken, was ist das Nächste, was man machen könnte. Und ich glaube, dass wir damit auch für die Zukunft immer gut aufgestellt sind, dass wir sagen, wenn wir sehen, dass man etwas verändern kann, dass sich etwas um uns herum verändert, dann möchten wir die sein, die vorne mit dabei sind und nicht die es machen, wenn andere schon gemacht haben.
Ja, ein schönes Schlusswort. Euch beiden erstmal ganz vielen Dank für eure Ausführungen, Informationen und die Anekdoten aus eurem Westfalen-Pferdeleben der letzten 11 Jahre. Eine Frage zum Schluss noch. Was ist denn eure Lieblingsveranstaltung oder euer Lieblingstermin hier rund um die Westfalen-Pferde?
Da fange ich mal an, weil ich glaube, wir haben zwei verschiedene Lieblingstermine. Meine Lieblingsveranstaltung ist die Westfalenwoche und eigentlich auch der Samstagabend der Westfalenwoche, wenn der lange Auktionstag ist, weil es gibt einfach, ich finde es immer wieder eine sehr schöne Atmosphäre, wenn viele Leute da sind, es ist warm draußen, die Sonne geht unter und man hat diese schöne Atmosphäre hier. Wenn man seine Arbeit gemacht hat, kann man vielleicht auch noch ein Gläschen Wein trinken und draußen sitzen und einfach, man kann super schöne Bilder machen, weil einfach die Atmosphäre toll ist, die Leute freuen sich und es ist einfach eine schöne Sommerveranstaltung, wo ich immer gerne dabei bin.
Für mich ist es die Körung in Verbindung mit der Vorauswahl, die wir ja auch seit einigen Jahren so machen, wie wir sie machen eben halt, dass wir halt die Aufnahmen auf der Vorauswahl machen und ich mich dann schon immer frage, na, wer wird denn so vorne landen? Auch wenn das beide direkt während der Arbeit nicht mein Hauptaugenmerk ist, da geht es einfach darum, das bestmögliche Material zu liefern. Und gerade die Vorauswahlwoche ist natürlich auch nicht vergnügungssteuerpflichtig mit dem, was wir da alles so machen. Aber wenn die Körung dann durch ist, und bei der Körung ist ja dann auch zum Schluss dann wirklich wieder stressig, weil dann alles sehr eng wird, wir wenig Zeit haben zwischen dem Ende der Körung und dem Beginn der Auktion. In der Zeit müssen wir dann noch die Sieger und die Prämienhengste fotografieren und machen und tun und so. Aber nichtsdestotrotz ist das für mich schon dieser Spannungsbogen, der sich da so aufbaut und der dann jetzt so beginnt mit der Vorauswahl, ist für mich schon einfach ein spannendes Thema und für mich einfach das Highlight des Jahres.
Ja, dann sage ich erstmal vielen Dank, Guido und Frederik.
Gerne, war schön.
Westfalenpferde, der Podcast rund um die westfälische Pferdezucht.